Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt.
Und ich bin Klaus Püschel. Moin. Ich bin seit mehr als 4 Jahrzehnten Rechtsmediziner in Hamburg und Umgebung, vorzugsweise seit 2020 bin ich Pensionär. Hamburg ist das Zentrum der Welt, natürlich. Ich kann aber in der Umgebung tatsächlich heutzutage immer noch als Gutachter tätig werden, nur nicht hier so richtig vor Ort. Bei den Toten versuche ich immer im wahrsten Sinne des Wortes bis ins Innerste zu blicken und das Ganze zu verstehen. Und dann stelle ich immer wieder fest, es gibt nichts, was es nicht gibt.
Das kann ich bestätigen. Von wirklich außergewöhnlichen Fällen um das Thema Tod und Gewalt haben wir in unserem Podcast ja schon häufiger erzählt. Wir wissen, sehr viele Hörer hat unter anderem einer unserer Podcasts beschäftigt, indem wir uns mit dem Fall eines Mannes auseinandergesetzt haben, der im Wahn seine Freundin und seine Mutter ermordet hat. Der Mann war an Schizophrenie erkrankt. Eindringlich war in diesem Zusammenhang die Warnung von Fachleuten, diese psychische Störung könne bei jungen Menschen durch den Konsum von Cannabis ausgelöst werden. Ganz offensichtlich gibt es zu diesem Thema das Bedürfnis, sich zu informieren. Es gibt Gesprächsbedarf.
Ja, zumal ja die Legalisierung von Cannabis nahe bevorsteht. Die Bundesregierung hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Eigentlich sollte es gleich losgehen, aber nach einer Intervention des Bundesrates kann sich das eventuell noch verzögern. Mal sehen, vielleicht auf den Herbst. Ehrlich gesagt, ich hoffe noch viel länger. Jedenfalls gibt es weiterhin zwei Lager, die eine Legalisierung befürworten und andere, die vehement vor den gesundheitlichen Folgen warnen. Dazu gehöre übrigens auch ich. Bettina, wir kennen doch beide aus unseren Berufen diverse Fälle von Mord und Totschlag, die aufmerken lassen, weil sich bei den Tätern zuvor eine besondere Form der Psychose herausgebildet hat, im Sinne eines Verfolgungswahns, also einer Schizophrenie.
Das stimmt, und diese an Schizophrenie erkrankten Personen haben dann teilweise unter brutalsten Umständen Menschen getötet, von denen sie sich verfolgt fühlten. Einige der Opfer waren Menschen aus ihrem allerengsten Umfeld, Menschen, die sie eigentlich liebten. Wir haben heute in unserem Studio eine Richterin zu Gast, die gerade in vergangenen Jahren mit mehreren solchen Kapitaldelikten zu tun hatte. Herzlich willkommen, Frau Körner.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Frau Körner, bevor wir uns heute über einen sehr erschütternden Fall unterhalten, möchte ich Sie gerne kurz unseren Hörern vorstellen. Sie sind seit dem Jahr 2000 Richterin am Landgericht Hamburg, waren unter anderem in unterschiedlichen Kammern Vorsitzende Richterin und seit 5 Jahren sind Sie Vorsitzende einer Schwurgerichtskammer, haben also mit Fällen von Mord und Totschlag zu tun.
Ja, das ist richtig. Da gibt es natürlich naturgemäß viele besondere Schicksale und Taten, die teilweise aufwühlend erscheinen. Trotzdem müssen wir Richter damit natürlich professionell umgehen. Also es geht ja darum, herauszufinden, ob der jeweilige Angeklagte wirklich schuldig ist. Und falls ja, muss unsere Kammer zu einem angemessenen Urteil kommen.
Und angemessen heißt, dass es sowohl der Schwere der Tat als auch der Persönlichkeit des Täters gerecht werden soll.
Ja, das stimmt. Das ist unsere Aufgabe.
Frau Körner, bei Ihnen wurde vor 3 Jahren der Fall eines Mannes verhandelt, der seine Freundin und seine Mutter getötet hat. Beide Verbrechen hat er begangen, weil er glaubte, sie wollten ihn töten und er müsse ihnen zuvorkommen. Im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung haben Sie gesagt, es sei nicht der erste Fall, bei dem die eigene Mutter durch eine Vielzahl von Messerstichen getötet wurde. Und jeweils hätten die Täter aufgrund einer psychischen Störung gehandelt, die der langjährige Konsum von Cannabis befürwortet hätte oder möglicherweise begünstigt hätte. Und Sie sagten auch, solche Fälle nähmen zu, die Landgerichte würden davon, Zitat, geradezu überschwemmt.
Ja, ich habe diese Urteilsverkündung damals zum Anlass genommen, erstmals auf die Gefahren hinzuweisen, die durch den frühzeitigen Konsum von Cannabis entstehen können. Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren mehrere Tötungsdelikte, die von Menschen begangen wurden, die schon früh, also schon als Jugendliche, ihren ersten Joint geraucht und dann über Jahre regelmäßig Cannabis konsumiert haben. Über einen dieser Fälle haben wir im August 2021 verhandelt. Das ist der von Ihnen erwähnte Prozess gewesen, in dem es um den Mord an der Lebensgefährtin und der eigenen Mutter ging.
Ja, und es ist nicht mal ein Jahr her, dass Sie in einem Prozess mit einem Beschuldigten verhandelt haben, der seine Lebensgefährtin umgebracht hatte, und zwar mit mehr als 100 Messerstichen. Auch dieser Mann dachte, seine Freundin wolle ihm Böses. Und da haben Sie im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung 8 Verfahren aufgezählt, bei denen eine ähnliche Symptomatik vorlag.
Ja, das stimmt. Das war auch wirklich auffällig, also eine bemerkenswerte Häufung von derartigen Tötungsdelikten. Auffällig sind sie deshalb, weil diese Täter eines gemeinsam haben. Sie haben psychische Störungen entwickelt, nämlich eine Schizophrenie. Und sind dann gewalttätig gegen andere Menschen geworden, und zwar insbesondere gegen Menschen aus ihrem engsten Umfeld. Und wenn man in ihrer Biografie nachschaut, dann fällt eben auf, dass der Konsum von Cannabis sehr wahrscheinlich die psychische Erkrankung begünstigt oder eben sogar ausgelöst hat. So haben das jedenfalls die psychiatrischen Sachverständigen, die wir in den Prozessen gehört haben, uns erläutert.
Die Hauptperson in unserem heutigen Fall, also der Täter und spätere Angeklagte vor Gericht, hatte ja wohl das, was man eine klassische Drogenbiografie nennt. Der erste Joint schon mit 10 oder 11 Jahren. Ehrlich gesagt kaum glaublich. Mit 10 oder 11 Jahren. Und nicht lange danach der regelmäßige Konsum von Cannabis, und dann kommen auch noch andere Drogen dazu. Also Cannabis als Einstiegsdroge. Immer wieder mal kommt er zur Behandlung, also zur klinischen Behandlung, wegen einer Schizophrenie. Diese äußert sich bei ihm dadurch, dass er Stimmen hört und sich verfolgt fühlt.
Ja, und das eskalierte dann am 14. Dezember 2022. Da hörte er nämlich zu Hause Stimmen, die sagten, nimm das Messer. Und das tat er dann auch. Und mit den 2 Messern aus der Küche hat Philipp M. dann auf seine Freundin eingestochen.
Ja, und bei uns in der Rechtsmedizin wurden später an der toten Frau, das echt jetzt, mehr als 100 Stiche und Schnitte gezählt. Mehr als 100.
Und eine gemeinsame Freundin von Täter und Opfer musste bei der Tat zusehen. Später musste sich der 28-Jährige, der seine Freundin umgebracht hatte, vor dem Landgericht verantworten. Ihre Kammer, Frau Körner, war zuständig für den Fall des Mannes, der bei uns Philipp M. heißen soll. Der Name ist geändert worden von uns. Seinen echten Namen wollen wir hier nicht nennen.
Ja, entscheidend ist ja die Tat, und die wurde damals schon von der Staatsanwaltschaft völlig zu Recht in der Antragsschrift als Totschlag eingestuft. Und schon in der Antragsschrift hieß es, dass der 28-Jährige wegen seiner psychischen Erkrankung schuldunfähig gewesen sein könnte, als er seine Lebensgefährtin tötete.
Das würde doch bedeuten, dass er nicht wirklich erkennen konnte, dass seine Tat Unrecht ist?
Ja, das ist richtig. Es handelt sich dabei deswegen nicht um ein Strafverfahren, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren, bei dem die Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus im Raum steht. Um eine Bestrafung geht es dabei nicht. Häufig ist nämlich die Einsichtsfähigkeit der Beschuldigten aufgrund ihrer Wahnvorstellung, die sie eben durch diese Schizophrenie entwickeln, aufgehoben. Und das bedeutet dann, dass sie bei Tatbegehung schuldunfähig sind.
Ja, erzählen wir mal, was sich in der Wohnung im Hamburger Nordosten abgespielt hat. Philipp M. und seine Freundin, die hier bei uns im Podcast Anita R. heißen soll, die wollten damals Verlobung feiern. Doch diese Verlobungsfeier mündete in ein Blutbad.
Zuerst schien es doch noch ganz friedlich zuzugehen. Philipp M. und Anita R. hatten Freunde eingeladen. Man kannte sich aus gemeinsamen Therapiezeiten in der Psychiatrie. Gefeiert wurde statt mit Kaffee und Kuchen mit Cannabis und Kokain. Also schon ziemlich pervers. Irgendwann war das Koks aufgebraucht. Man wollte Nachschub besorgen. An einer Bushaltestelle schaute ein Mann dem 28-jährigen Philipp M. ins Gesicht. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Und lächelte. Das sollte man eigentlich freundlich finden. Das genügte andererseits, um diesen psychisch kranken Mann zu alarmieren und bei ihm den Glauben hervorzurufen, er sei selber in Lebensgefahr.
Ja, dazu muss man wissen, dass Philipp M. sich aufgrund dieser seit Jahren bestehenden schizophrenen Erkrankung immer wieder verfolgt fühlte. Er war auch mehrfach deswegen stationär psychiatrisch behandelt worden. Unter anderem litt er unter der wahnhaften Vorstellung, seine Familie sei von der organisierten Kriminalität unterwandert. Er entwickelte zudem zunehmend die wahnhafte Idee, die Hells Angels würden ihn verfolgen.
Also demnach sah Philipp M. Hells Angels, also Mitglieder einer Rockergruppe mit dem Ruf, sie gingen nicht gerade zimperlich mit anderen um und seien in schwere Straftaten verwickelt. Er sah also diese Hells Angels, wo gar keine waren. Auch an jenem Tag an der Bushaltestelle, wo der Mann ihn angelächelt hatte. Danach eilte der 28-Jährige zurück in die Wohnung zu seiner Verlobten und deren Freundin, verbarrikadierte die Wohnung mit Möbeln und dann eben auch die Wohnungstür wurde verrammelt. Er zog den Schlüssel ab. Niemand sollte reinkommen oder raus können. Die beiden Frauen saßen nun in der Wohnung fest. Und die Frau, mit der er sich gerade frisch verlobt hatte, die sah Philipp M. nunmehr als Bedrohung an. Aufgrund eines akuten psychischen oder psychotischen Schubs glaubte er, die 34-Jährige habe sich mit den Hells Angels verschworen, um ihn umzubringen und sie habe ihm eine Falle gestellt. Frau Körner, spätestens jetzt deutete sich doch an, dass die Situation eskalieren würde, dass es vielleicht Verletzte oder sogar Tote geben könnte?
Na, das stand jedenfalls zu befürchten. Denn in einem Telefonat mit seiner Mutter an dem Tag warnte Philipp M. noch, an dem Tag würden Menschen sterben. Die Mutter, die einen schizophrenen Schub vermutete, alarmierte dann auch die Polizei. Doch als die Beamten dann anrückten, kam sie erst nicht in die verbarrikadierte Wohnung hinein.
Ja, und was sich derweil in der Wohnung abspielte, das war entsetzlich. Philipp M. hielt die zwei Messer, die er aus der Küche genommen hatte, nunmehr seiner Verlobten an die Kehle, bis es zu bluten anfing. Gleichzeitig forderte er die gemeinsame Freundin, die er ebenfalls in der Wohnung eingesperrt war, auf, einen Stift zu suchen. Und damit, mit diesem Stift, sollte sie das Wort Gefahr an die Wand schreiben. Als sie keinen Stift fand, sollte sie mit dem Blut, das mittlerweile aus einer Wunde am Hals von Anita R. tropfte, das Wort Gefahr schreiben.
Also aus der Sicht des Rechtsmediziners ganz banal zur Anatomie. Der Hals eines Menschen ist eine hochempfindliche Region. Hier verlaufen viele wichtige Blutgefäße. Das wissen wir natürlich alle, dass dieser Hals eine hochgradig, ja, für Gewalteinwirkung gefährdete Region ist. Das weiß jeder. Einem Angreifer ist also durchaus bewusst, in welche große Gefahr er einen Menschen bringt, wenn er ihm zwei Messer an den Hals setzt und dort Schnitt- oder Stichwunden verursacht. Das ist ja auch ausdrücklich gewollt dann als Drohszenarium. Ja, und hier handelt es sich um eine sehr ungewöhnlich dynamische Situation in dieser Wohnung. Aber inwieweit dem Philipp M. das in seiner psychischen Ausnahmesituation im Einzelnen klar war, das ist natürlich in jeder Richtung fraglich.
Ja, fest steht hier ja, dass der 28-Jährige jedenfalls hochpsychotisch war. Es kam zu mehreren Telefonaten, bei denen der Beschuldigte unter anderem die Polizei anrief und sagte, seine Verlobte habe ihm eine Falle gestellt und die, also gemeint waren die Hells Angels und seine Verlobte, wollten ihn umbringen und würden an der Haustür und auf dem Balkon warten. Was im Detail als nächstes passierte, sollten wir hier lieber näher nicht vertiefen. Nur so viel, die Freundin, die ja ebenfalls noch in der Wohnung war, sollte im Verlauf der nächsten Minuten nicht nur mit dem Blut der 34-Jährigen etwas an die Wand schreiben, sondern Philipp M. forderte sie ebenfalls auf, das Wort Gefahr mit einem Feuerzeug in den Fußboden zu brennen. Zu beidem kam es dann jedoch nicht, denn die Freundin versuchte vielmehr, der Verlobten von Philipp M. zu helfen und ihn von ihr wegzuziehen, doch das gelang ihr nicht.
Ja, leider gelang ihr das nicht, aber gegen diesen Mann kam sie offenbar nicht an, zu wenig Kraft oder weil sie ihm unterlegen war. Jedenfalls stach Philipp M. jetzt auf seine Verlobte ein und das immer wieder. Und während dieser Zeit, während er also so gewaltsam gegen seine Verlobte vorging, stand die Polizei vor der immer noch verbarrikadierten Wohnungstür und hackte heftig auf die Tür ein, um sie möglichst gewaltsam oder um sie zu öffnen und dann möglichst diesen beiden Frauen zu Hilfe zu kommen. Das war eine hochdramatische Situation.
Ja, und aus Sicht der Polizei, so eine Tür zu überwinden, das ist gar nicht so einfach. Wohnungstüren sind ja nicht ohne Grund recht massiv und mit kräftigen Schlössern versehen. Und so stach Philipp M. in der Wohnung immer wieder, immer weiter zu auf sein Opfer. Es kam bei dieser Anita R. zu wirklich sehr zahlreichen, schwersten Verletzungen, vor allem am Kopf und am Hals. Wir haben die ja nachher detailliert gezählt. Darüber hinaus auch noch im Bereich von Brust und Armen. Bei einem der Stiche brach dann sogar die Spitze des einen Messers ab.
Aber der Täter machte trotzdem immer weiter. Und als es schließlich der Polizei gelang, die Tür gewaltsam zu öffnen und in die Wohnung zu kommen, da war Anita R. schon nicht mehr zu retten. Auch wenn zwei junge Polizistinnen noch verzweifelt versuchten, das zu tun. Doch die Verletzungen waren zu gravierend und eine Reanimation, auch später eine im Krankenhaus, die scheiterten. Klaus, ich möchte dich bitten, jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber was kannst du allgemein zum Verletzungsbild und zu der Todesursache sagen?
Tja, nun ganz nüchtern. Das Opfer erlitt 105 Schnitt- und Stichverletzungen am ganzen Körper. Das ist schon extrem viel. Überwiegend in der Kopf-, Hals- und Nackenregion. Allein hier kam es zu 36 Schnitt- und Stichverletzungen. Das muss man sich mal vorstellen. Insbesondere an der linken Halsseite. Also der Täter ist ja Rechtshänder. So wurde unter anderem die Halsschlagader verletzt und es kam zu einem erheblichen Blutverlust. Durch einen weiteren Stich wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es dann zu einer Atemlähmung kam. Das ging in die Lunge. Die Frau starb also letztlich durch eine Kombination von Atemlähmung und Verbluten.
Der Tod der Frau, der wurde ja schließlich im Krankenhaus festgestellt. Ich denke, die Tatsache, dass ihr auch dort, also unter den besten medizinischen Bedingungen, nicht mehr geholfen werden konnte, das zeigt, wie massiv die Verletzungen waren und wie heftig der Täter offenbar zugestochen hat. Wie ging es dann weiter mit dem Mann? Der ist doch an jenem Abend von der Polizei festgenommen worden?
Ja, das stimmt. Also zunächst hatte der Beschuldigte noch in der Wohnung in verschiedenen Farben, unter anderem Hells Angels töten mich, an die Wohnzimmerwände geschrieben. Und später flüchtete er dann blutverschmiert auf dem Balkon der Wohnung. Dort schrie er, die Hells Angels wollten ihn erstechen und sprang dann nach unten. Und auf seiner Flucht kletterte er noch auf das Dach eines Nachbarhauses, sprang von dort etwa 3 Meter in die Tiefe und brach sich dann dabei einen Unterschenkel.
Ja, wie aus Berichten über den Einsatz und auch der späteren Prozessberichterstattung zu entnehmen war, hat Philipp M. sich trotz der Unterschenkelfraktur erheblich gegen seine Festnahme gewehrt. Schließlich konnte er aber von den Polizeikräften überwältigt werden.
Aber Frakturen sind doch äußerst schmerzhafte Verletzungen. Wenn Philipp M. sich trotz des Bruchs des Unterschenkels zunächst so heftig wehren konnte, was bedeutet das, Klaus? Kann es sein, dass die Drogen, also das Haschisch und das Kokain, das er am Abend konsumiert hatte, die Schmerzen gedämpft haben? Oder war er voller Adrenalin oder beides?
Ja, alles trifft zu. Im Vordergrund steht aber die psychiatrische Grunderkrankung, also die schizophrene Psychose. Und da kann man durchaus immer wieder feststellen, dass bei einer floriden Psychose die Schmerzwahrnehmung im Wahn extrem herabgesetzt ist. Die Gedanken laufen in ganz andere Richtungen und der Schmerz wird gar nicht wahrgenommen.
Wie ging es denn weiter, Frau Körner?
Ja, also auch während des Transports und im Krankenhaus selbst war der Beschuldigte trotz zwischenzeitlich gelungener mehrfacher Verabreichung von Beruhigungsmitteln weiter akut psychotisch und musste mehrfach fixiert werden. Er schrie weiterhin, dass die Hells Angels ihn töten wollten und dass er in den Armen seiner Freundin habe sterben wollen.
Kommen wir mal zur Vorgeschichte dieser schlimmen Tat, über die wir gerade gesprochen haben. Frau Körner, die Hintergründe oder die Vorgeschichte ist doch auch im Prozess gegen Philipp M. ausführlich zur Sprache gekommen.
Ja, selbstverständlich, das müssen wir ja aufklären. Philipp M. ist mindestens seit 2021 an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt und wurde deswegen auch in den Jahren 2021 und auch 2022 mehrfach stationär psychiatrisch behandelt.
Ja, und wir müssen unbedingt darauf hinweisen, dieser Mann hat bereits sehr, sehr früh begonnen, Drogen zu konsumieren. So war das doch, oder?
Ja, wir hatten das ja vorhin schon erwähnt, also bereits im Alter von circa 10 Jahren, also das muss man sich mal vorstellen, schon relativ früh begann der Beschuldigte hier mit dem Konsum von Cannabis, den er dann bis zur Tat, über die wir hier sprechen, regelmäßig fortsetzte. Und etwa im Alter von 15 Jahren kam dann bei ihm der Konsum weiterer Drogen, nämlich Kokain, Amphetamin und Ecstasy hinzu.
Also das ist schon eine hochdramatische und total negative Mischung. Einerseits dieser sehr frühzeitige Cannabiskonsum, andererseits dieser Cocktail von Speed-Drogen, die aufputschend wirken und für mich wirklich in diesem Falle fast erwartet, da entwickelt sich daraus eine schizophrene Erkrankung.
Ja, und die äußerte sich hier eben insbesondere in akustischen Halluzinationen, also imperativen Stimmen und wahnhaftem Erleben. Philipp M. unterlag einem zunehmenden Verschwörungs- und Verfolgungswahn und hörte häufig eben innere Stimmen, die ihm befahlen, sich oder eben anderen etwas anzutun. Und in seinem Wahnerleben ging er insbesondere davon aus, die Hells Angels würden ihn beobachten, verfolgen, nach dem Leben trachten und auch die Polizei habe sich mit den Hells Angels verbündet und gegen ihn verschworen. Er kam dann eben mehrfach in psychiatrische Behandlung.
Und einmal kam es doch zu einem bedrohlichen Vorfall, als nämlich Philipp M. in der wahnhaften Vorstellung von den Hells Angels verfolgt zu werden, drohte, sich mit einem Messer selber zu verletzen. Im Anschluss wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und es folgten weitere Aufenthalte in Therapiezentren.
Also das passt schon sehr gut. Einerseits Fremdgefährdung, andererseits auch Selbstgefährdung. Übrigens, bei einem dieser stationären Aufenthalte lernte dieser Philipp M. dann seine spätere Verlobte Anita R. kennen. Auch diese litt an einer paranoiden Schizophrenie und sie konsumierte ebenfalls Cannabis. Die beiden wurden dann ein Paar und die 34-Jährige zog zu Philipp M. in die Wohnung. Zunächst waren die beiden zusammen durchaus glücklich. Und dann kam diese verhängnisvolle Verlobungsfeier, die, wie wir wissen, in eine Katastrophe einmündete. Schließlich kam der 28-Jährige dann zu Ihnen, Frau Körner, wegen Totschlags vor Gericht.
Frau Körner, wie weit hat sich der Beschuldigte denn später im Prozess vor Ihrer Kammer zu den Vorwürfen geäußert? Konnte er sich überhaupt an die Tat erinnern?
Ja, oftmals ist es so, dass die Beschuldigten sich tatsächlich gar nicht an die Tat an sich erinnern können. Hier hatte der Beschuldigte in der Hauptverhandlung krankheitsbedingt auch nur noch bruchstückhafte Erinnerungen an das Tat- und Vortatgeschehen. Also er hat eingeräumt, seiner Freundin Messerstiche versetzt zu haben. Und er sagte, es sei ihm so vorgekommen, als würde sie mit den Hells Angels zusammenarbeiten. Und als er an jenem Tag an einer Bushaltestelle diesen Mann sah, der offenbar lächelte, hat er das nach eigenem Bekunden so interpretiert, dass die Hells Angels nun hinter ihm her seien. Und er erzählte dann weiter, habe sehr viel Angst gehabt, sei verzweifelt gewesen. Und später, als er dann in der Wohnung wieder war, glaubte er, Hells Angels durch den Türspion gesehen zu haben. Und dann wisse er aber nur noch, dass er vom Balkon gesprungen, auf das Dach geklettert und von dem Dach dann wieder runtergesprungen sei. Und vom Balkon sei er gesprungen, weil irgendwer gegen die Tür getreten und er dann ja gedacht habe, das seien die Hells Angels.
Er hat doch auch sich über seine damalige Verlobte und nun tote Freundin geäußert und sagte, Anita sei hübsch und klug und liebenswert gewesen. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte er dann im Prozess, wir hatten schöne Zeiten und sie sei das Großartigste gewesen, das ihm im Leben passiert ist. Und sie habe es nicht verdient zu sterben. Und soweit ich mich erinnere, hat er dann ja auch noch selber gesagt, dass er einen schizophrenen Schub bekommen habe mit wahnhaften Gedanken. Und dann, Zitat, aber was ich getan habe, ist nicht zu entschuldigen. Trotzdem bitte ich bei allen Betroffenen um Vergebung, sagte er dann. Und weiter führte er aus, es wäre schön, wenn ich medizinische Hilfe bekäme und in Ochsenzoll eine Therapie machen könnte, sagte der 28-Jährige weiter. Und Drogen wolle er keine mehr nehmen, schließlich habe er einen viel zu hohen Preis dafür gezahlt, was er durch die Drogen bekommen habe.
Ehrlich gesagt, Bettina, ich glaube, da spricht aus ihm auch wieder ein wenig sein Verteidiger. Der hat ihm in der Richtung sicherlich Tipps gegeben, wie er sich vor Gericht äußern soll. Wir sind jetzt aber wieder beim Thema Cannabis. Das ist ja auch unser zentrales Thema heute. Und bei den Gefahren, die durch den Konsum drohen können. Es gibt etliche Mediziner, die ausdrücklich davor warnen, dass die angeblich weiche Droge Psychosen begünstigen bzw. triggern kann und so Menschen in den Wahn treibt. Das gilt vor allem, das haben wir ja jetzt schon wiederholt gesagt, aber ich wiederhole es bewusst nochmal, für Kinder und Jugendliche. Und dieser Philipp war ja noch wirklich ein Kind, 10, 11 Jahre alt, als er begann, Cannabis zu konsumieren. Seine Gehirnentwicklung, darum geht's ja vor allen Dingen, die war noch in vollem Gange und das ist eben die hochgradige Gefahr, dass Cannabis da wirklich sich sehr negativ auswirkt.
Ja, also wenn wir darüber reden, dass es Mediziner gibt, die ausdrücklich vor den Gefahren warnen, dann möchte ich gerne mal den Hamburger Suchtforscher Rainer Thomasius zitieren. Der hat nämlich gesagt, Der Anteil der Neuerkrankungen an Schizophrenie, die auf eine Cannabiskonsumstörung zurückgeführt werden können, ist in den letzten 5 Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Und der, der das sagt, der sollte es wissen. Das ist nämlich der ärztliche Direktor des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Eppendorf.
Ja, ein absoluter Experte. Professor Thomasius warnt ja seit Jahren vor den Gefahren von Cannabis, vor allem auch vor der öffentlichen Verharmlosung und vor der jetzt geplanten Legalisierung. Dieser Schritt würde psychische Störungen und gesundheitliche Probleme, vor allem bei Jugendlichen, erheblich verschärfen. Das hat der Wissenschaftler immer wieder in diversen Medien ausgeführt. Der UKE-Experte verweist dabei auf wirklich viele Studien, die beweisen geradezu, wonach Kiffen also dem jugendlichen Gehirn schadet. Thomasius sagt, wir haben Belege dafür, dass Cannabis die Hirnentwicklung und Hirnreifung sehr stark in Mitleidenschaft zieht. Ja, so sagt er es immer wieder.
Und diese Studien hast du doch sicherlich sehr interessiert verfolgt, Klaus, und hast ja auch natürlich eine eigene Überzeugung gebildet.
Ja, so ist das in der Tat. Also Thomasius und Püschel liegen da durchaus auf einer Linie.
Frau Körner, in diesem Mordprozess, über den wir eingangs geredet haben, also gegen den Mann, der Freundin und Mutter tötete, sowie in dem anderen Prozess gegen Philipp M., da kamen doch auch psychiatrische Sachverständige zu Wort, die sich ebenfalls zum Thema Cannabis und Schizophrenie geäußert haben. Was war da die Quintessenz?
Ja, wir haben da ja ganz unterschiedliche Sachverständige. Es ist ja nicht immer derselbe. Und alle Sachverständigen, die wir in diesen Sicherungsverfahren gehört haben, kommen aber alle zu dem gleichen Ergebnis, dass nämlich eine Schizophrenie zugrunde lag, die durch den frühzeitigen, regelmäßigen Konsum von Cannabis aus der Latenz gehoben wurde.
Wir hatten auch mit Dr. Lenk, einem Psychiater, der häufiger als Gutachter in Strafverfahren auftritt, kürzlich einen Experten zu Gast in unserem Podcast. Und Dr. Lenk sagte bei dieser Gelegenheit, ich zitiere, bei der Erkrankung von relativ jungen Menschen an Schizophrenie ist häufig ein Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis zu erkennen. Das ist wirklich frappierend. Wenn man solche Fälle genauer betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass der Konsum dieser angeblich weichen Droge hochgefährlich ist. So warnte Dr. Lenk.
Ja, und Lenk steht damit nicht allein. Das will ich ausdrücklich betonen. Er hat übrigens speziell auf eine Studie aus den Niederlanden hingewiesen, die gezeigt hat, dass Cannabis es mindestens 2-mal so wahrscheinlich macht, an einer ausgeprägten psychotischen Störung zu erkranken. Gerade Jugendliche sind hochgradig gefährdet, was auf ihr ja noch sehr empfindliches Gehirn zurückzuführen ist. Im Ergebnis, sagt uns Dr. Lenk, geht man heute davon aus, dass, das ist ein Zitat, die Wahrscheinlichkeit einer Psychose zu erkranken durch den Konsum von Cannabinoiden deutlich erhöht wird. Und bei jungen Männern dürften bis zu 30%, das ist wirklich sehr viel, aller Schizophreniefälle auf einen problematischen Konsum von Cannabis zurückgehen. Das sollte uns alarmieren geradezu.
Auf jeden Fall. Frau Körner, wenn wir aber jetzt auf den Fall von Philipp M. zurückkommen, der seine Verlobte mit mehr als 100 Messerstichen traktiert und die 34-Jährige getötet hat, da kam ihre Kammer ja zu dem Ergebnis, dass Philipp M. nämlich wegen seiner Schizophrenie psychisch krank und deshalb im rechtlichen Sinne nicht zu verurteilen ist für das, was er getan hat.
Ja, und deswegen haben wir eben auch seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Diese Maßnahme war erforderlich, eben nicht nur wegen der Schizophrenie, sondern weil der Beschuldigte für die Tat, das war ja rechtlichen Totschlag, begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit, nicht verantwortlich gemacht werden kann. aber weiterhin für die Allgemeinheit gefährlich ist. Das hatte die damalige psychiatrische Sachverständige in ihrem Gutachten so ausgeführt.
Ja, Frau Körner, Sie sprachen in Ihrer Urteilsbegründung davon, dass es sich um ein, ja, Zitat, schlimmes Tatgeschehen handelte. Und darüber hinaus, ja, da drücken Sie sich ja auch immer sehr deutlich aus, sprachen Sie von einer Tragödie.
Ja, wie so häufig in diesen Fällen war der Beschuldigte hier nicht vorbestraft. Und wieder einmal, das haben wir ja ganz oft, richtete sich die Tat gegen eine sehr nahestehende Person, hier ja die Verlobte. Betroffen sind leider in diesen Fällen häufig die engsten Angehörigen und eigentlich liebsten Menschen für die Beschuldigten, auf die sich dann tragischerweise das Wahngebilde bezieht. Und so ja auch hier mit der angeblichen Verfolgung durch die Hells Angels, mit denen die Verlobte sich ja angeblich verbündet haben sollte.
Ich war ja damals dabei, als das Urteil gegen Philipp M. im Prozess verkündet wurde. Frau Körner, Sie sagten auch, dass ein Mensch durch eine Gewalttat einer Person stirbt, die an einer schweren psychischen Störung erkrankt ist. Das sei kein Einzelfall.
Leider ist das so. Das war unsere Erfahrung in der Kammer. Ich habe das damals so formuliert, wir haben es bedauerlicherweise in den letzten Jahren des Öfteren mit versuchten und vollendeten Tötungsdelikten zu tun, bei denen psychotische Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis hervorgerufen durch den Konsum von Cannabis zugrunde lagen.
Ja, und dann haben Sie immerhin gleich 8 Verbrechen aufgezählt, bei denen nach Überzeugung der zuständigen Richter eine ähnliche Konstellation vorlag und jeweils die Unterbringung der Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wurde.
Also ich habe das damals angehört. Das war eine Liste, die wirklich den Schrecken und die grausamen Folgen solcher Erkrankungen, wie eben beispielsweise der Schizophrenie, erahnen lassen. Also Verbrechen, die wirklich erschüttern.
Ja, allerdings. Also angefangen hatte das damals, als ich die Schwurgerichtskammer übernommen hatte, mit einer Unterbringungssache. Da hatte ein Mann, ein Mitbewohner einer Obdachlosenunterkunft totgetreten im Zustand der Schizophrenie. Dann kam eben auch der Fall, den wir vorhin schon erwähnt hatten, bei dem der Beschuldigte zunächst seine Freundin getötet hatte und dann seine Mutter mit 63 Messerstichen auch umgebracht hatte. Dann hatten wir einen Fall zu verhandeln, da meinte der Mann im Wahn, seine Frau wäre ein Schwein und er müsse sie schlachten, woraufhin er ihr dann die Kehle durchgeschnitten hat. Den Fall haben wir im Dezember 2021 verhandelt. Weiter ging es dann im Februar 2022. Dort hatte der Beschuldigte seiner Lebensgefährtin zunächst mit einem Steakmesser in den Hals, den Nacken und die Schultern gestochen. Und nachdem dann die Messerklinge abgebrochen war, mit metallenen Kerzenständern, die dort herumstanden, sowie einem Hammer auf den Kopf der Frau eingeschlagen. Glücklicherweise hatte die Geschädigte das schwer verletzt überlebt.
Ich habe jetzt mal ganz kurz mitgezählt. Sie haben ja wirklich innerhalb kürzester Zeit diese Fälle, die Sie gerade erwähnt haben, verhandelt. Dezember 21, Februar 22, aber Ihre Liste ist noch nicht komplett.
Nein, und die Fälle landen ja auch nicht alle bei mir. Also wir haben ja auch andere Schwurgerichtskammern, ja, die damit auch zu tun haben. Also bei mir ging es dann im Juli 2022 weiter. Da hatte der Beschuldigte versucht, seinem Vater mit einem Messer die Kehle durchzuschneiden. Zum Glück überlebte der Vater ebenfalls. Und zuletzt hatten wir jetzt gerade im Herbst letzten Jahres über einen Fall zu entscheiden, bei dem der Beschuldigte seine Mutter mit einer Wohnzimmertür erschlagen und sie auch gewürgt hatte.
Und alle diese Fälle hatten eine Gemeinsamkeit.
Ja, nämlich in allen diesen Fällen wurde die psychotische Erkrankung der jeweiligen Beschuldigten durch einen frühzeitigen Konsum von Cannabis hervorgerufen, so ja auch hier in diesem Fall. Und während des gesamten Tatgeschehens standen die Beschuldigten unter dem Einfluss von Cannabis, dieser Beschuldigte Philipp M., eben auch noch unter Amphetamin, Ecstasy, Kokain und seiner hochfluoriden Anlasskrankheit, also der Schizophrenie. Und er hatte die wahnhafte Überzeugung, seine Verlobte habe sich mit den Hells Angels verbündet und ihm eben eine Falle gestellt, um ihn dann umzubringen. Und imperative Stimmen hätten ihm dann befohlen, die Geschädigte zu töten, ihr also zuvorzukommen.
Und weil der Beschuldigte psychisch krank und damit laut dem Gutachten einer psychiatrischen Sachverständigen schuldunfähig war, kam als Urteil ja nur die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie in Betracht.
Ja, genau. Also dann liegen die Voraussetzungen für so eine Unterbringung vor. Der Beschuldigte hat diese Tat eben im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen und zugleich wurde eben festgestellt, dass die Gesamtwürdigung seiner Person und seiner Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lässt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche weitere schwere Taten zu erwarten sind. Das ist immer der Fall, da sich zwar diese Taten regelmäßig gegen die engsten Angehörigen richten, aber man eben nie sagen kann, dass nicht auch Außenstehende in diesen Wahn mit einbezogen werden und eben dadurch eine Gefahr für die Allgemeinheit entsteht.
Ja, mit anderen Worten, damit ist dieser Mensch dann für uns alle letztlich gefährlich, oder?
Ja, und zwar ist solche Erkrankung regelmäßig eben auch länger andauernd. Das geht nicht so schnell wieder weg. So ein Wahn ist erstmal auch nicht korrigierbar. Und der Beschuldigte hier war mindestens seit 2021 an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt, eben begleitet von einer Cannabis-Amphetamin- bzw. Ecstasy- und Kokainabhängigkeit. Und die damalige psychiatrische Sachverständige hat hierzu überzeugend ausgeführt, dass bei ihm mittelfristig ohne medikamentöse Therapie und unter fortgesetztem Substanzkonsum eben eine hohe Gefahr dafür bestehe, dass es eben erneut zu krankheitsbedingten, erheblichen, also gleichartigen Taten auch gegen die Allgemeinheit kommen werde. Und das betreffe eben Taten, die gleichartig sind, also insbesondere Körperverletzung und Tötungsdelikte. Und im Rahmen der anzustellenden Prognose stelle eben bereits die Diagnose einer bereits längerfristig vorhandenen paranoiden Schizophrenie ein erhöhtes Risiko für schwere Gewaltdelikte dar.
Also man muss es nochmal ganz deutlich sagen, eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Ja, also meines Erachtens muss hier viel mehr aufgeklärt werden, vor allen Dingen in Schulen. Da findet meiner Meinung nach viel zu wenig statt. Wenn ich so Schulklassen bei mir zu Besuch habe, häufig gucken die ja mal zu bei Gericht und man mit denen mal ins Gespräch kommt, gerade so 8-, 9-, 10-Klässler in dem Alter, fängt man ja vielleicht an, mal Cannabis zu konsumieren, da muss viel mehr aufgeklärt werden. Also Legalisierung jetzt hin oder her, aber es muss einfach gesagt werden, wie gefährlich diese angeblich so harmlose Droge eigentlich tatsächlich ist.
Ja, da braucht man viel mehr Aufklärung. Klaus, wie siehst du das?
Naja, also da muss ich schon noch mal ein bisschen weiter ausholen, ehrlich gesagt. Zum einen habe ich hier schon vielfach gesagt, ich bin ja nun bekennender Großvater und als solcher kann ich das nur ausdrücklich bestätigen und betonen, was Frau Körner gerade hervorgehoben hat, also die Situation an den Schulen und die unbedingt erforderliche Aufklärung. Und so einfach, wie das im Zusammenhang mit dem jetzigen Gesetzesentwurf gemacht wird, geht es meiner Meinung nach nicht. Also die Entkriminalisierung ist da kein Allheilmittel, sondern die erheblichen Gefahren müssen hervorgehoben werden. Und es muss unbedingt verhindert werden, dass Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene Cannabis konsumieren. Also nochmal, um das zu betonen, das geht ja bis zum Alter von 25 bis 27 Jahren. Ja.
Bis das Gehirn so weit ausgereift ist, dass man einigermaßen da auf der sicheren Seite ist, wenn man überhaupt von einer sicheren Seite sprechen kann.
Ja, wenn man das überhaupt kann. Und ich will an dieser Stelle auch nochmal meine eigenen Erfahrungen aus der Zeit als Stationsarzt in der Psychiatrie hervorheben. Rechtsmediziner verbringen ja einen Teil ihrer Facharztausbildung auch in der psychiatrischen Klinik. Und ich kann nur hervorheben, dass ich damals viele junge Leute gesehen habe, die in die Psychiatrie gekommen sind, im zeitlichen Zusammenhang mit Cannabiskonsum, vor allen Dingen auch mit wiederholtem und langdauernden oder länger dauerndem Cannabiskonsum und die dabei zum Teil erhebliche Straftaten begangen haben.
Du hast doch da einen wirklich drastischen Fall erlebt?
Also viele habe ich ja schon wiederholt erzählt. Mein erster Patient überhaupt, der Vater und Mutter tatsächlich töten wollte, indem er ihnen die Arme und die Beine abschlägt mit einem Samurai-Schwert im Cannabisrausch. Aber um auch die andere Seite noch einmal ausdrücklich zu betonen, es geht ja tatsächlich auch um die Schädigung des Gehirns, die Minderung der Intelligenz, tatsächlich die entstehende Antriebslosigkeit im Zusammenhang mit Cannabiskonsum. Im medizinischen Sinne spricht man ja gerade bei Cannabis dann davon, dass ein sogenanntes amotivationelles Syndrom entsteht.
Also mit anderen Worten, kein Bock auf gar nichts?
Genau, kein Bock zu nichts, rumdösen, spät aufstehen, nicht arbeiten und abends lange irgendwo rumhängen. Also das ist eine Situation mit jungen Leuten, die wenig Ecken und Kanten haben, keine große eigene Individualität verkörpern und tatsächlich sich ganz überwiegend eigentlich dem Drogenkonsum hingeben und das auch noch cool und locker finden. Und ich finde, das Ganze ist eine Situation mit einer totalen Verflachung der Persönlichkeit. Ehrlich gesagt, ich könnte mich da total ereifern.
Und merkt man.
Ja, ich rede mich um Kopf und Kragen, glaube ich. Ja.
Nein, also, aber was ich ganz, ganz...
Lauterbach ist da auf dem völlig falschen Dampfer. Ich glaube, der versucht hier eine Politik durchzusetzen, die mit der medizinischen Realität wenig zu tun hat. So, das war jetzt genug aus meiner Seite.
Ich fand das sehr wichtig, was wir hier insgesamt besprochen haben, die Gefahr, dass durch Cannabis psychische Erkrankungen ausgelöst, getriggert, verstärkt werden können. Ich glaube, das haben wir deutlich genug gemacht. Auch der Punkt, den du eben am Rande erwähnt hast, eine mögliche Intelligenzminderung, finde ich auch beängstigend, diesen Aspekt. Und diese Antriebslosigkeit, also ich glaube, da haben wir viele, viele Argumente genannt, hoffentlich überzeugende Argumente, warum man tunlichst nicht Cannabis konsumieren sollte, insbesondere nicht in jungen Jahren, aber am besten überhaupt nicht. Wir sind alles drei erwachsene Menschen. Ich glaube, wir wissen, wovon wir reden, dass man das eben überhaupt nicht machen sollte. Finger weg von Drogen.
Ja, Cannabis ist nicht cool, sondern eine Katastrophe.
Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Frau Körner, dass Sie bei uns gewesen sind und mit uns diesen Fall und insgesamt auch diese Problematik erörtert haben. Ich glaube, das war für unsere Hörer eine ganz, ganz wichtige Sache, das aus Ihrem Munde und insgesamt nochmal von einer anderen Perspektive aus beleuchtet zu bekommen. Also ganz, ganz vielen Dank. Vielleicht mögen Sie ja irgendwann mal wieder zu uns ins Studio kommen. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, ich danke auch. Gern geschehen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.